Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, also fangen wir heute auch ganz besonders an, ohne unser Intro, sondern mit Kirchenleuten. Das sind die Kirchenglocken von Rom.
Ja.
Du warst noch nicht dran, Henk.
Oh.
Das wollte ich als Überraschung präsentieren. Ja, ich darf euch ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfolge begrüßen. Und da haben wir uns einiges einfallen lassen. Ich sitze nicht alleine hier, sondern wer sitzt wohl neben mir?
Tja, Henk, ne?
Genau. Hallo Henk, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Und du hast was Nettes mitgebracht, habe ich verstanden. Ist das richtig?
Ist richtig, lieber Raoul. Wir befinden uns ja noch im Advent und sind alle ganz besinnlich und glückselig. Und jetzt sitzen wir trotzdem alleine, einsam und verlassen, weil unsere beiden Mitstreiter leider
nicht. Oh, das ist sehr schade, ja.
Ja, ich habe gehört, dass Jim schlägt Tannenbäume in Lettland.
Ja, das ist richtig, ja. Ich habe eine Karte gestern bekommen, sehr nette Karte.
Was unser französischer Kollege macht, weiß ich nicht.
Kanada, in Quebec ist er unterwegs.
Ach, guck an.
Ja. Auf der Suche nach dem berühmten blauen Rentier.
Das ist ja interessant. Ja, ja.
Das ist mal. Habe ich auch eine nette Karte bekommen.
Wahnsinn.
Ja, deswegen können die leider nicht hier sein.
Ja, aber das ist sehr schade. Und deshalb müssen wir unsere kleine Weihnachtsfeier, wir haben auch hier Spekulatius stehen. Und Wasser.
Glühwein. Also, Glühwein hat es nicht gereicht.
Hat es nicht gereicht. Trotzdem lassen wir uns die Laune nicht vermiesen.
Gott, ich bin super drauf, Raoul, du glaubst das nicht.
Ich bin auch wahnsinnig drauf. Und ich ihr habt ja was mitgebracht, Raoul. Und zwar habe ich gedacht, Adventszeit. Ja? Du hast doch ganz sicher einen Adventskalender. Hast du ganz bestimmt, oder?
Ja.
Ja. Haben wir alle.
Und, ja.
Lieber Raoul, eine Frage. Was öffnest du beim Adventskalender?
Ein Türchen.
Ja. Und Türchen ist auch unser Thema heute. Aber nicht Türchen, sondern Türen. Und weil ich ja weiß, dass du ein großer Fan und Kenner der Band bist, die ich jetzt mitgebracht habe, freue ich mich jetzt schon wahnsinnig darauf, von dir auch Dinge zu erfahren, die ich vielleicht selber gar nicht weiß, weil ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Experte für diese Band, obwohl ich sie großartig finde. Wir reden über die Doors.
Nein,
über die Türen.
Das heißt, du hast eine Kette von Türchen auf Tour, auf die Doors.
Richtig.
Fantastisch. Ja. Das muss einem erstmal einfallen.
Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist.
Aber ist das der Grund, warum wir heute eine Weihnachtsfolge machen? Ja?
Kann man so sagen. Ja. Ne? Genau, wir reden über die Doors, aber wir reden nicht nur über die Doors, sondern wir reden über vor allen Dingen ihre Alben. Und Hunderttausende unserer sehr jungen Zuhörer werden vielleicht über die Doors jetzt gar nicht so viel wissen. Eine Band oder sagen wir mal eine der größten, wenn nicht die größte Band der 60er Jahre.
Nein, da muss ich widersprechen.
Da musst du widersprechen.
Aus bekannten Gründen, ja.
Ja, okay. Tun wir einfach so, als wenn es so wäre. Die Doors haben die Musikgeschichte sicherlich extrem beeinflusst. Die Musikgeschichte der Pop- und Rockmusik natürlich. Und haben sicherlich viel, viel Input auch geliefert für Folgebands, die dann später gesagt haben, dass sie sich auf die Doors beziehen oder beziehungsweise sich sehr beeinflusst gefühlt haben durch die Doors. Das waren zum Beispiel Proto-Punk-Bands wie die Stooges, Iggy Pop und die Stooges. Das waren Pearl Jam, das waren Siouxsie and the Banshees. Selbst Lana Del Rey, die ja auch einigen bekannt sein dürfte, bezieht sich in laut eigener Aussage auf ihre Erfahrungen mit den Doors. Und ich habe mir gedacht, wir reden einfach mal über die sechs Alben, die Doors produziert haben. Von Anfang, wann fing es an? Das erste Album, also die Band gründete
67,
sich,
ne?
Die Band gründete sich schon 65, ne? Und zwar mit Jim Morrison und Ray Manzarek, die sich am Strand in Kalifornien kennengelernt haben. Morrison war damals ein armer Poet, der vor allen Dingen Texte verfasst hat, Gedichte und Geschichten. Ray Manzarek ist im Prinzip der musikalische Gründer der Doors. Und diese beiden haben dann irgendwann zwei weitere Mitstreiter kennengelernt, nämlich Robby Krieger und John Densmore. Robby Krieger, ein begnadeter Gitarrist, John Densmore als Schlagzeuger, haben diese Band gegründet und damit eine Weltkarriere gestartet. Was denkst du über die Doors? Was sind die Doors für dich als Beatles-Fan?
Ich habe die Doors im Unterschied zu den Beatles erst Mitte der 80er Jahre kennengelernt und ich habe sie sofort geliebt. Warum kann ich gar nicht so genau erklären, weil sie sind in allem, was sie machen, wahnsinnig originell, aber sie sind nicht unbedingt ich möchte den Nachmittag jetzt nicht platzen lassen, aber sie sind jetzt nicht unbedingt die besten Songwriter gewesen. Sie sind ganz gute, originelle Musiker gewesen. Der Jim Morrison hat eine sehr charismatische Stimme. Aber das ist nicht unbedingt das, was mich an den Doors interessiert hat, sondern das Gesamtbild der Doors. Dass sie nicht so wahnsinnig hyper, super professionell waren in ihren Sachen, sondern bereit waren zu experimentieren. Ich meine, sowas wie The End auf dem ersten Album zu machen oder hier Kurt Weill Cover auf dem ersten Album zu machen, das hat sonst keiner gemacht. Und sie haben auch sich dem Blues wieder angenähert. Und der Bühnenauftritt von dem Jim Morrison, komisch, ne? Der hat mich immer angesprochen. Ich fand den Kerl immer toll. Ich kann seine Gedichte nicht einschätzen. Es gibt Leute, die sind sehr begeistert davon. Es gibt viele, die sagen, das war jetzt nicht so was Besonderes. Aber alles, was die Doors insgesamt ausmachen als Rockband der 60er und wie sie auch den Sound der 60er geprägt haben, hat mich immer angesprochen. Fand ich immer super toll.
Also die Gesamtperformance dich angesprochen.
Ja.
Mit dem Magier Jim Morrison.
Mit dem Magier Jim Morrison und natürlich dann auch das Drama um seinen Tod, der Mythos darum. Ich glaube, das, was er als, abgesehen von Mick Jagger, aber als Sänger dort auf die Bühne gelegt hat, war prägend für Millionen von anderen Sängern in den Jahrzehnten danach. Ganz stilprägend. Und der hat ein Faszinosum, hat diese Band. Und der Film natürlich, der dann Anfang der 90er, auch kam, hat natürlich die Magie um die Doors nochmal erweitert. Es gibt viele, die den Film für Schrott finden. Mich hat er immer fasziniert. Mich hat er total.
Absolut.
Ich finde den toll. Ich habe mir vor kurzem nochmal angehört, der die Magie der Doors nochmal gut einfängt. Und du kriegst ein Gesamtpaket mit finde ich, vielen sehr guten, gleich guten Alben. Es gibt vielleicht ein schwächeres, über das wir bestimmt noch reden werden. Mhm. Aber alles in allem ist das, kriegt man ein tolles Sujet an 60er Jahre Rockmusik. Das muss ich schon sagen, ja. Deswegen
Absolut.
Liebe ich die Doors, ja.
Und ich glaube, wir müssen auch nicht mehr groß eingehen auf die persönlichen Geschichten, die sich jetzt zum Beispiel um Jim Morrison abgespielt haben, für alle, die vielleicht die Doors nicht kennen. Sein Drogentod in Paris in einem Hotelzimmer, der bis heute nicht wirklich geklärt ist, ob er da oder woanders gestorben ist. Das sind alte Geschichten, die für uns jetzt aber heute keine Rolle spielen. Ich habe mir nämlich gedacht, wir machen es uns einfach und spielen einfach gar keine Doors-Titel. Also wir spielen sie schon, aber nicht von den Doors. Ich habe bei meinen Recherchen in den Weiten des Internets habe ich Cover-Songs von den Doors gefunden, teilweise von bekannten und auch völlig unbekannten Interpreten, die Doors-Songs interpretieren. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Stilen, die ich mitgebracht habe. Das geht los mit dem Zettel, den ich jetzt nicht finde. Da ist er. Wir hören die Doors-Titel heute in Versionen von Soul, Reggae, Rock, Streichquartett, Electronic House und Funk und Hip-Hop.
Das.
Und ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt.
Ja, da bin ich immer gespannt. Dann pack mal aus.
Ich würde dir auch gar nicht sagen, wen ich jetzt spiele, sondern ich spiele den Titel. Und vielleicht, ich gehe davon aus, dass du den Titel erkennst. Und dann sagst du mir was dazu, wie du diese Interpretation.
Ein kleiner Rätselspaß.
Sozusagen.
Ja, sehr schön.
Okay. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gequatscht und die Zuhörer an den Endgeräten wollen natürlich jetzt Musik hören und das sollten wir jetzt vielleicht machen. Das erste Album, Raoul, auch einfach nur betitelt mit The Doors, kam 67 raus. Oh, jetzt habe ich mich vom Mikrofon weggedreht. Kam 67 raus, das Debütalbum. Hat für mich vor allen Dingen durch den Song The End bin ich aufmerksam geworden und auch erst durch den Film Apocalypse Now, der große Anti-Kriegsfilm. Ja. Wann lief denn der eigentlich?
Der lief Francis Ford Coppola, das war glaube ich 79, 78, 79, lang an der Herstellung gearbeitet.
Schon anerkannte 80er Jahre. Ne?
Ja, ja, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch.
Ja, faszinierend und grausam gleichzeitig die Szenerie im Vietnamkrieg darzustellen und dann diesen Song unter diese Szenen zu packen. Das hat mich wirklich schon stark beeindruckt und mich auch wirklich für die Doors interessieren haben lassen.
Ja. Ich habe die Botschaft verstanden.
Ja, es ist rübergekommen. Ja. Von dieser ersten LP, würde ich dir jetzt gerne ein Stück vorstellen. Du sagst mir danach, welches Stück das
gerne
war und wen,
rein, ja,
und wen du glaubst, da zu hören. Mhm. Ja? Sollen wir das machen?
Machen wir.
Also, Musik ab.
Das war eigentlich einfach. Das war der große Hit von dem Album, Come On Baby, Light My Fire.
Jawohl.
So, und die Sängerin, das ist die James-Bond-Sängerin, die Goldfinger. Aber wie
richtig
heißt sie denn? Wie heißt sie denn? Gib mir mal den Vornamen, bitte.
Shirley.
Bessie.
Shirley.
Ja,
Bessie.
Tolle Version. Ja, ja.
Riesensängerin, ja, britische Sängerin. Mhm. Hat auch noch eine andere Sache gemacht, die mir auch persönlich super gut gefällt. Das ist eine Zusammenarbeit mit Yellow, mit der Schweizer Band Yellow. Und da gibt es einen Song namens Rhythm Divine, zum Niederknien, schön.
Ja, ja, toll. Ja. Tolle Stimme, die Dame liebt, glaube ich, auch noch.
Mhm. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Ja.
Großartige Sängerin. Aber ihr Höhepunkt ihrer Karriere war so, glaube ich, Mitte der 70er. Ne? Auch gerade durch die James Bond. Ich glaube, sie hat nochmal einen zweiten James Bond.
Drei hat sie gemacht.
Ja, super Einstieg.
Shirley Bessie mit Light My Fire. Der große Hit des ersten Albums, The Doors. Und dann würde ich sagen.
Vor allen Dingen, das Tolle an Covern finde ich ja immer, wenn sie anders klingen als das Original und hier mit Orchester ins Studio zu marschieren und dann so eine Version aufzunehmen, toll.
Mit dieser Soul-Stimme, ja, wunderbar.
Sehr gut, ja.
Ja, finde ich auch sehr gelungen. Da können wir ja weitermachen. Und zwar gehen wir zum zweiten Album auch 1967 erschienen, Strange Days genannt. Und dieses Album enthält den Titel When the Music's Over. Auch ein Riesentitel der Doors und wurde lustigerweise von der Band oft als Opener auf Konzerten gespielt.
Mhm. Ach, schön.
Ja, also auch witzig. Ne? Mhm. The music is over und dann geht's los. Ja, die Doors hatten keinen Bassisten.
Ja.
Ja? Ray Manzarek, der, Moment, ich habe es mal notiert, er spielte den Bass auf seiner Vox Continental Orgel, die er kombiniert hat mit einem Fender Rhodes Piano Bass. Fender Rhodes war ja auch schon öfters mal Thema hier in dieser kleinen Show.
Hallo Stefan.
Ja. Und auch Ray Manzarek hat sich dessen bedient und die brauchten keinen Bassisten. Die haben das per Vox Continental.
Das ist auch so eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich liebe gute Bassisten und ein Bass-Sound macht einen ganz speziellen. Damit hast du Bassist und Schlagzeug, wenn die eine gut funktionierende Einheit sind, hast du schon mal die Hälfte der Miete, würde ich mal sagen. Und wenn man dann die Entscheidung sagt, ich überlasse das Beispiel meiner rechten Hand, kann man machen. Ist nicht unbedingt die glücklichste Entscheidung, aber es ist auf der anderen Seite typisch für die Doors, absolut prägend für den Sound. So ein Bassspieler, ich glaube, auf den letzten Alben haben sie dann einen richtigen Bassspieler gehabt. Ne?
Ja, ganz am Schluss kam jemand dazu, der dann auch noch eigentlich Bandmitglied werden sollte, was nicht dazu gekommen ist, weil ja Jim Morrison sich in Paris von uns verabschiedet hat. Ja, das war auf dem letzten Album, zu dem wir natürlich auch irgendwann noch kommen. Aber jetzt sind wir bei Album 2. Album 2, Strange Days.
Ich darf wieder raten, ja.
Du darfst auch wieder raten. Laut der Aussage von John Densmore, der Schlagzeuger, es geht jetzt um den Titel, den wir noch nicht verraten. Aber der ist entstanden bei einem Spaziergang, den die Band mal gemacht hat, weil Jim Morrison in tiefen Depressionen gefangen war. Und man hat gesagt, wir müssen an die frische Luft. Der Junge muss an die frische Luft. Und dann sind die in den Hollywood Hills spazieren gegangen, einen langen, stundenlangen Spaziergang. Und als sie zurückkamen, hatten sie den Text und die musikalische Grundlage im Kopf für den Titel, den wir jetzt gleich hören werden. Aber nicht von den Doors, sondern von jemand anderem. Bist du bereit?
Ja.
Raoul.
Ja, natürlich.
Kann man so machen.
Titel ist natürlich People Are Strange.
Ja.
Das Original ist schon sensationell. So, und die Interpretin einer Frau, ganz offensichtlich. Und jetzt tippe ich einfach mal ins Blinde, ins Dunkle hinein. Ich sag Lana Del Rey.
Gut, dass du das sagst. Es ist aber leider nicht richtig.
Okay, dann gib mir einen Tipp. Ich komme wahrscheinlich nicht drauf.
Du kommst nicht drauf.
Okay.
Du kannst nicht drauf kommen. Ich glaube, du kannst nicht drauf kommen, weil ich habe das auch vorher nie gehört. Diese Gruppierung nennt sich Jamaican Reggae Cuts.
Okay.
Ist eine jamaikanische Coverband, die sich darauf spezialisiert haben, alle oder sehr viele große Welthits einfach als Reggae zu spielen, sind in Jamaika sehr populär, sehr bekannt und beliebt. Ich habe von denen noch nie was gehört vorher. Jamaican Reggae Cuts, die Coverband, die das 2023 übrigens erst rausgebracht hat.
Sehr schön. Wir verlassen jetzt das zweite Album, nehme ich mal an.
Wir verlassen das zweite Album.
Dazu wollte ich noch zwei Sätze sagen, abgesehen mal vielleicht vom letzten Album. Aber ich denke, Mehrheit der Dawsons wird darin übereinstimmen, dass die ersten zwei Alben die besten Alben der Dawsons sind. Abgesehen vom letzten Album, da gibt es immer Diskussionen. Wie siehst du das?
Schwierig.
Schwierig?
Ja, ich dachte, also, ich bin da gar nicht so sehr fixiert auf die Qualität der einzelnen Alben. Ich gehe da mehr über die Titel, die ich mir da rausgesucht habe. Ich finde, dass über die ganze Strecke der Doors-Produktion einfach wunderbare Titel zu finden sind und eben auch auf den verschiedensten Platten. Ich würde da jetzt keine besonders herausheben. Aber wenn du mich drauf festnagelst, auf ein Lieblingsalbum für mich von den Doors, dann ist es L.A. Woman.
Ja, ist klar. Okay, ich habe ja vor kurzem eine Folge gemacht über Debütalben und die Bands wurden dann eigentlich nicht mehr besser und da war auch das Doors-Debütalbum dabei, was ich für überragend halte. Jim hat mir dabei gepflichtet, aber Stefan zum Beispiel nicht, der findet auch L.A. Woman am besten. Ja. Das gibt nämlich viele, die das Album für überragend finden. Okay, wunderbar, dann gucken wir mal gleich, wenn wir bei dem Album sind.
Da gehen die Meinungen mal wieder.
Ja, natürlich, komplett, das ist doch das Salz in der Suppe mal.
Ja, wunderbar. Schönen Gruß an Stefan.
Kannst du mir noch einen Glühwein? Tust du mir noch einen Glühwein?
Magst du noch einen?
Ja.
Ja? Okay. Prost, Raoul. Prost,
danke.
Und nicht so hastig trinken. Wir gehen zum dritten Album über. Und jetzt wird es dann auch interessant in der Diskussion, die wir ja schon aufgemacht haben, wo sich dann die Kritiker streiten. Ne? Jetzt kommen wir von Album 2 zu 3 und das ist das Album von 1968, Waiting for the Sun. Ja? Wurde schon zum ersten Mal genörgelt, dass es halt eben nicht so toll ist wie die beiden ersten Alben. Ich bleibe dabei, ich finde auch auf diesem Album wiederum einen Titel ganz herausragend, den wir dann auch gleich hören werden. Es gibt einen Rockkritiker namens Max Bell, der bewertete die Platte mit 4 von 5 Sternen und gab Waiting for the Sun eine positive Bewertung. Der Musikblog Stereo Gum stufte es als drittbestes Doors-Album nach L.A. Woman und dem ersten Album ein und kam zu dem Schluss, die Doors sind hier in ihrer seltsamsten, experimentellsten und stilistisch umfangreichsten Form. Waiting for the Sun enthält Beispiele für alles, was die Doors gut gemacht haben und sie tun es gelegentlich auf höchstem Niveau. Das ist jetzt ein Zitat.
Ja, interessant. Ich habe das gesehen. Du hast die Nasenflügel hochgezogen am Ende dieses Zitats. Ob ich das erkannt?
Ja.
Nein, ich möchte wieder, es ist eine ernste Sache hier, Doors-Alben sind immer eine ernste Sache. Ich habe von dem Waiting for the Sun irgendwo mal gelesen, es ist eigentlich Restmaterial, was sie beim zweiten Album nicht verwerten konnten und deswegen ist es da in meiner persönlichen Wertung schon herabgesagt.
Das
war vielleicht ein Fehler.
Das stimmt, was du sagst. Sie haben ganz frühes Material einfach nochmal eingesammelt und die haben die Alben in relativ kurzer Zeit produziert, bis hierhin. Es gibt nachher ein Album, an dem sie ein ganzes Jahr geschraubt haben, bis es dann fertig war. Hier haben sie ja doch relativ schnell hintereinander die Alben rausgebracht und wahrscheinlich auch auf Druck der Plattenfirma, weil man will ja Geld verdienen mit dem Pferd, was gerade galoppiert. Und ist da wahrscheinlich auch deshalb so gewesen, keine Ahnung. Witzigerweise ist Waiting for the Sun die Auskopplung, die Single-Auskopplung aus diesem Album nicht auf diesem Album drauf. Die ist erst später einem weiteren, ich glaube im fünften Album, kommt die dann zum Vorschein. Und deshalb hören wir jetzt auch nicht Waiting for the Sun von diesem Album, sondern wir hören wieder einen anderen Titel. Und da bin ich ganz sicher, dass du ihn erkennen wirst. Nicht sicher bin ich, ob du weißt, von wem das ist.
Sehr spannend.
Eine sehr bekannte Persönlichkeit. Hammer also, Nummer, oder?
Hammer Nummer. 5-1 ist nicht mein Liebling von dem Waiting for the Sun, aber es ist auch wieder so ein bekloppter, verrückter Doors-Titel, den nur die Doors so gemacht haben. Kommt sehr gut rüber, ist sehr an das Original angelehnt. Hat, wenn ich ganz sauber über meinen Kopfhörer mitgehört habe, links tauchte so ein kleines Harmonium auf, so ganz verschüchtert. Auch ganz witzig, was man eigentlich aus anderen Doors-Songs kennt. Aber wer das gesungen hat, wer das ist, der Sänger hat sich extrem bemüht, nach Jim Morrison zu klingen, oder? Aber ansonsten muss ich passen. Da
dabei
muss ich passen,
dabei klingt er eigentlich wie ein Pirat aus der Südsee, oder?
Ein Pirat aus der Südsee, der teilweise Teilzeitrocker ist,
ja.
Dann kann das natürlich nur Mr. Johnny Depp sein.
Richtig.
Ach.
Der singt ja auch.
Johnny Depp singt und diese Band, der da angehört, das sind die Hollywood Vampires.
Von denen habe ich schon mal gehört. Er ist doch hier Mr. School is Out.
Alice Cooper.
Alice Cooper, ja, ja.
Johnny Depp und Joe Perry sind die Hollywood Vampires. mir sagen die jetzt gar auch nicht so viel. Ich kenne die, kenn die Leute natürlich als Einzelkünstler, aber von der Band habe ich nicht viel gehört. Aber habe diesen Titel gefunden von Ihnen, 5-1 vom Album Waiting for the Sun.
Sehr schön. Ja.
Hat es dir gefallen?
Hat mir gut gefallen. Johnny Depp ist eine spezielle Sache, aber verblüffende Wahl. Ja.
Er gibt sehr sich gut. Mühe, das muss man.
Ja.
No? Doch. Wunderbar. Von 2015 war dieser Titel, immerhin schon auch. No? Wir gehen weiter und jetzt wird es langsam schwieriger für uns, denn der nächste Titel kommt natürlich überraschenderweise vom nächsten Album, nämlich dem vierten Album, und da gehen die Meinungen wirklich stark auseinander. Wir reden von dem 69er Album The Soft Parade von den Doors. Und da sind die Kritiker sehr gespalten. Viele sagen, das schwächste Doors-Album, was sie gemacht haben. Und viele Puristen waren tödlich beleidigt, weil, warum, was haben die Doors gemacht?
Sie haben, glaube ich, mit Geigen und Orchester gespielt und es gibt einen country-esken Teil, der auch von Robbie Krieger gesungen wird. Ne?
Richtig.
Der ist wirklich furchtbar.
Ja.
Der ist wirklich ganz schrecklich.
Dieser eine Titel ist furchtbar, den spielen wir auch nicht. Aber ich persönlich finde jetzt wiederum, bin da wieder anderer Meinung, ich finde den Einsatz von Blazersätzen wirklich super gelungen. Mir gefällt das. Und auch das über 8 Minuten lange Titelstück The Soft Parade gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe kein Problem mit dem Album, höre das sogar manchmal während der Autofahrt als einziges von ich habe nur die eine Doors LP im Auto, CD im Auto rumfliegen, und das ist The Soft Parade. Höre ich dann ab und zu mal gerne. Aber auch hier spielen wir nicht das Titelstück, sondern ein anderes. Und das wird jetzt dargebracht auf eine Weise, da bin ich gespannt, wie dir das gefallen wird.
Ich bin auch gespannt. Also meine Leidensgeschichte mit Soft Parade, die ist auch schon seit ewig. Ich habe am Anfang auch gedacht, das ist deutlich das schwächste Doors-Album. Und habe mir das dann als Vinyl vor einiger Zeit geholt und dann nochmal intensiver gehört, und ich habe meine Meinung revidiert. Es abgesehen von diesem Robbie Krieger Teil gibt es ganz wunderbare, tolle Sachen. Sie experimentieren, und ich habe meinen Frieden mit dem Album geschlossen, sodass ich hier voller Stolz heute sagen kann, es gibt kein schlechtes Doors-Album.
Das sehe ich ganz genauso. Wunderbar. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt eine Interpretation hören werden, die so ganz anders daherkommt, als das vielleicht jemand vermuten das würde, der die Doors jetzt nicht so kennt. Ja? Ich bin auch sicher, dass du die Interpreten nicht kennen wirst. Ich kannte sie auch nie was von denen gehört, obwohl sie über, mehrere 100 Alben veröffentlicht haben. Das entnehme ich dem Wikipedia, ob 100? Diese Aussage stimmt. Also 100 Alben wären ja schon sensationell hoch. aber das Wikipedia meint mehrere hundert Alben. Das kann ja jeder für sich nachrecherchieren. Ich glaube es nicht, aber diesen einen Titel, den haben wir auf jeden Fall. Und auch den verraten wir jetzt noch nicht. Vom Album The Soft Parade von 1969 hören wir jetzt was? Welchen Titel haben wir gehört?
Das müsste Touch Me gewesen sein.
Du liegst so richtig.
Du guckst mich so streng an. Touch Me heißt der, ne?
Touch Me.
Ja, sehr schön, sehr sofort zu erkennen, allerdings natürlich in einer etwas anderen Version. Das ist ein Quartett, das ein klassisches Streichquartett?
Das ist das Vitamin String Quartet aus Kalifornien, die sich darauf spezialisiert haben, wie wir es vorhin auch schon beim Reggae hatten, einfach bekannte und super bekannte Stücke aus der Rock- und Popmusik zu interpretieren.
So kommen die auch auf 100 Alben wahrscheinlich.
Ja, auf mehrere 100 Alben. Raoul, darauf muss ich bestehen, stand bei Wikipedia so. Habe ich auch jetzt zum ersten Mal gehört. Ich muss dir sagen, ich habe das auch deshalb ein bisschen aus der Not herausgenommen, weil ich habe wirklich Coverversionen von Touch Me wirklich gesucht und da ist wirklich nichts dabei, was mich irgendwie angesprochen hätte.
Warum muss es denn Touch Me sein? Warum hast du nicht den Roadhouse Blues genannt, der doch klasse ist?
Ja,
du hast einen speziellen Bezug zu Touch
Roadhouse
Me.
Der Roadhouse Blues ist, glaube ich, nicht auf dem Album The Soft Parade, deshalb habe ich ihn nicht genommen. Das ist jetzt das einzige Argument, was ich da bringen kann.
Das schneiden wir raus, ja.
Okay. Da mache ich ja nichts. Ja, wie gesagt, Vitamin String Quartet, klassische Besetzung, zwei Violinen, Viola und Violoncello. Kann man mögen, muss man nicht. Ich fand es ganz lustig. Und Touch Me ist tatsächlich ein Titel, den ich im Original sehr, sehr gern höre. Wie gesagt, vom Album The Soft Parade von 1969. Jetzt geht's schon wieder weiter. Yeah. Wir machen ja hier keine Pause. Album Nummer 5. Jetzt geht's los. Die Kritiker waren ja böse über Soft Parade, weil mit Streichern und Bläsern und so weiter. Lassen wir hinter uns. Jetzt werden sie wieder versöhnt, denn die Doors kehren zurück zu ihren Wurzeln, zu ihren bluesigen Wurzeln. Irgendjemand schrieb auch mal, die Doors sind die dunkle Seite des Blues. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, gemeint damit ist die Texte, die Jim Morrison verfasst hat, seine Bühnenperformance, seine exaltierten Auftritte mit Polizei auf der Bühne und von der Bühne gezerrt und das kennen wir ja alle. Beim Album Nummer 5, Morrison Hotel, ist es so, dass sie wirklich zurückkehren, die Kehrtwende machen, keine Bläser mehr, keine Streicher mehr, sondern Bluesrock der feinsten Sorte. Ja, was auch lustig ist, Waiting for the Sun, die Single-Auskopplung aus dem zweiten Album, taucht hier auf der LP auf. Das heißt, das spielen wir aber nicht.
Ja, genau. Ich dachte gerade, dritten Album, ne?
Waiting for the Sun war auf Album Nummer?
3 dann, ne? Nein, Waiting for the Sun ist das Album Nummer 3.
Album Nummer 3.
Ja,
richtig. Genau. Ja. Und da ist der Titel, das Titelstück eben erst hier erschienen auf dem Album Morrison Hotel. Ja, auch hier habe ich wieder einen Titel rausgesucht. Das ist ja auch alles, was ich hier jetzt mache, ist ja eine persönliche Auswahl, wie immer. Und ich habe einfach die Titel mir rausgefischt, die mir persönlich am besten gefallen. Und da kommen wir jetzt zu einem, den du mit Sicherheit erkennen wirst. Was du nicht erkennen wirst, ist, von wem es ist.
Okay.
Weil auch das war mir völlig neu. Bereit? Yes. Wollen wir es hören? Dann leg auf.
Also das müsste aber jetzt der Roadhouse Blues sein, oder?
Ich fürchte, du hast recht.
Also die Band werde ich wahrscheinlich nicht kennen, aber tolle Version. Man erkennt so gerade das Original noch. Ich meine, die Struktur belassen sie, aber pimpen es elektronisch auf sehr witzige, originelle Art und Weise. Klasse. Wer war das?
Electronic Dance House, wunderbar dargebracht. Ich mag das. Das kann man schön laut zu Hause hören oder im Auto. Das geht richtig gut ab. Ja, wer war das? Das war, das ist eine gute Frage, weil ich musste da selber recherchieren. Also alles, was ich gefunden habe, ist, das ist von einem Album, das nennt sich Whip Culture, ist von 2010 und der Name, den ich recherchieren konnte, der dahinter steht, ist eine gewisse Dame namens Morgan Bianco. Morgan Bianco. Wenn man aber weiter recherchiert, kommt man auf irgendeine Modelinie, die sie eventuell auch rausgebracht hat oder die zufällig den gleichen Namen hat. Ich habe über die Dame nicht mehr rausbekommen. Also auch bei Spotify, wenn das einer nachhören will, was sich übrigens lohnt, Whip Culture. Die machen das, also der Dancehouse-Beat, der da geboten wird, mir hat der sehr gut gefallen. Mhm. Und das war Roadhouse Blues als Version von, Morgan Bianco. Mehr weiß ich nicht. Ja. Aber ist auch interessant, ne, was man so alles findet.
Ja, klar. Das Album selbst, das Morrison Hotel Album, ist sehr ordentlich, finde ich. Es steht vielleicht im Schatten von dem ersten und dem letzten Album. Aber es gibt ja auch die Story von dem Cover, ne, dass die da sich da einfach reingeschlichen haben und das Foto gemacht haben. Das legendäre Morrison Hotel Foto. Und der Hotelinhaber Not Amused war, als das Cover veröffentlicht wurde. Und die haben sich dann finanziell danach nochmal geeinigt.
Mhm.
Und danach ist, glaube ich, erst die Idee gekommen. Auf der Rückseite ist Hard Rock Café, ne, des Covers.
Mhm.
Die Hard Rock Café Kette zu gründen.
Okay.
Das hat also irgendwas mit dem Doors-Cover zu tun. Habe ich vor kurzem gelesen, weil der Fotograf, der das Foto geschossen hat, glaube ich, dieses Jahr verstorben ist.
Mhm. Na, dann hoffen wir mal, dass der Hotelbesitzer, der arme Hotelbesitzer, da gut entschädigt worden ist. Soll uns jetzt aber nicht kümmern. Wir sind kurz vor Weihnachten und beziehungsweise wir haben Weihnachten und wir werden uns nicht mit solchen profanen Dingen beschäftigen.
Darf ich noch mal kurz einsteigen?
Mhm.
Die Diskografie der Doors ist ja sehr übersichtlich so. Und wir alle wissen, was wir vom ersten Album halten sollen, was wir vom zweiten. Vom dritten haben wir gerade gesprochen, dass viele sagen, dass das Softbread ist das Schwächste, okay, aber dann doch nicht. Dass LA Woman halten viele, viele Stärkste, okay. Wie geht man da mit dem Morrison Hotel um?
Naja, es ist irgendwie so dazwischen. Mhm. Also es ist nach Soft Parade, wie wir schon gesagt haben, die Abkehr wieder von diesen großen orchestralen Streicher- und Bläsereinsätzen zurück zum Blues. Ich finde es ordentlich. Ich finde auch den Titel Roadhouse Blues großartig. Ja, ja. Deshalb habe ich ihn ja auch ausgesucht. Mhm. Aber ich würde jetzt, wenn wir schon diese Rangfolgen-Diskussion haben, würde ich es dann eher so irgendwo im Mittelfeld ansiedeln. Also,
im Mittelfeld? Aber was ist denn bei dir dann ganz hinten, wenn ich fragen darf?
Ganz hinten würde ich sagen, ich tue mich schwer damit, mit dieser Einordnung, aber Album Nummer 3, Waiting for the Sun, okay. Fand ich jetzt, wenn ich das so sagen muss, etwas belangloser. Ja. Weil, wie wir ja auch schon gesagt haben, es teilweise aus Materialien besteht, die es auf Album 1 und 2 nicht geschafft haben. Aber das ist jetzt so, das ist kleinteilig. Ich finde, jedes Album hat seine großen Songs. Und ich finde, jetzt bei Morrison Hotel war das eben der Roadhouse Blues, der mich am meisten unturned, wenn ich das so sagen darf. Gehen wir weiter. Ja, und zwar zum letzten Album. Und jetzt kommen wir zum viel besagten L.A. Woman Album von 1971, das letzte Studioalbum der Doors, weil danach ist Herr Morrison gestorben. Und damit war es dann zu Ende mit den Doors, zumindest mit den Morrison Doors, weil es gab sogar noch zwei Alben nach seinem Tod. Das eine war Other Voices und das andere fällt mir gerade nicht
ein. Ja, ich weiß. Es gibt dann noch an American Prayer, wo sie
Jim
Morrison Gedichte vorliest und dann spielen die Rest Doors dazu.
Ja, das ist aber nochmal ein anderes.
Und dann es gibt zwei Studioalben, die sind sehr...
Ohne Morrison.
Für ganz besondere Fans, würde ich mal sagen. Ray Manzarek versucht sich da als Sänger, macht das so mehr schlecht als recht, mit Vorsicht zu genießen.
Na, es fehlt einfach der Magier der Band. Und das konnten die nicht aufholen. Das sind natürlich immer noch gute Musiker, immer noch gute Bluesmusiker, Blues-Rock-Musiker, aber die konnten, also der Ausfall von Morrison war einfach nicht zu ersetzen. Und ich im Nachhinein hätte ich denen jetzt geraten, lasst es sein, macht was Neues, macht was anderes, aber nicht als The Doors. Aber über die Alben reden wir nicht, wir reden über das letzte, für mich tatsächlich und auch für Grüße an Stefan, das beste Doors-Album L.A. Woman von 1971. Und auch da gibt es einen Song, der herausragt. Es gibt mehrere Songs. Der Titelsong L.A. Woman ist schon großartig. Love Her Madly ist großartig, aber es gibt noch
einen starken Beatles-Touch, ne? Verblüffenderweise, finde ich.
Absolut, ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich diesen einen Song, den wahrscheinlich jeder kennt, weil er auch heute noch irgendwo im Radio andauernd zu hören ist. Da wirst du keine Probleme mit haben, zu erkennen, welcher Song das ist. Aber auch da hören wir wieder eine Version, die dich wahrscheinlich verblüffen wird. Erstmal vom Stil her und dann eben auch vom Interpreten her. Auch den kannte ich vorher überhaupt nicht. Der Titel, den wir jetzt hören, ist von 2001. Und was sollen wir lange schwätzen? Spielen wir ihn ab. We'll be right back.
the killer on the loose. Check it out, how we do. We come to funk you, airtight and real true. You gotta love this man, traveling land to land. Spit a mad funk for man and for woman. Safe with this shit, kinda legit. I spit it like this, so you won't forget it.
Ganz, ganz am Ende hörte man noch zart.
Das ist gemein,
die
ja.
Titelline, ne?
Ah, da hast du mich jetzt. Also ich kenne ganz bestimmt den Interpreten nicht und der Titel. Wow. Nee, da hat es bei mir nicht gefallen.
Fandest du es nicht unverkennbar? Ich meine, arg verzerrt durch den Stil der Musik, aber durchaus erkennbar, wie ich finde.
L.A. Woman.
Come on.
Oh. Ich kenne das aber vielleicht nicht ganz so gut, muss ich mich jetzt verteidigen. Gib mal einen Tipp.
Reiter im Sturm oder Reiter auf dem Sturm.
Je nachdem. Riders on the Storm war das?
Das war Riders on the Storm in einer Funk-Hip-Hop-Version von Nils Landgrens Funk-Unit.
Oh.
Einer skandinavischen Kapelle.
Das ist aber dann noch eine Verblüffung nochmal am Ende des Tages. Hätte ich nicht erkannt, nein. Okay, Riders on the Storm. Ja.
Du kannst es aber gerne nochmal nachhören, ja. Wenn du dir unsere Sendung anhörst.
Ja, gerne, dann werde ich vielleicht erkennen. Also das war auch eine tolle Auswahl. Da hast du mich dann verblüfft. Das ist der einzige Titel, den ich nicht erkannt habe. Okay, gut.
Ja.
Noch ein Glühwein bitte. Ja. Gib mir noch einen rein.
Vielleicht war es auch schon einer zu viel.
Ja, das oder? Kann auch sein. Ja. Nein, ja. Das ist alles nur, wir betrinken uns doch hier nicht, du vor dem Mikrofon, um Gottes Willen, das ist alles. Wir sitzen hier bei Wasser.
Und wenn dann gepflegt.
Ja, wenn dann gepflegt.
Ja. Raoul, das war's. Das waren die sechs Songs aus den sechs Studioalben The Doors. Meine persönliche Auswahl.
Ja, darf ich dazu noch, ich möchte gerne noch einen Nachfass machen. Also dieses L.A. Woman hat mir selbst nie so prickelnd gut gefallen, weil es so ein bisschen den Charme der frühen Doors-Alben nicht mehr hat. Und zitter ich immer, wenn man von den Doors und von Blues spricht. Sie sind irgendwie, haben sie einen Blues-Touch. Ja, sie machen aber etwas Ureigenes raus. Also die großen Blues-Musiker der 50er, 60er hätten den Blues so nie gespielt, sondern das ist ein ganz spezieller Doors-Touch. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man mir fallen da immer die Kenneth Heat zum Beispiel ein. Ne? Mhm. Das ist Blues für mich. Das ist von Weißen gespielter Blues, der sich sehr ans Original. Die Doors machen daraus was anderes. Insofern ist es ist auch nicht so ein richtiger Ernst. Es ist so ein Schuljungen-Blues. und ein Jim Morrison, der sich hinsetzt und sagt, so, ich singe jetzt mal einen Blues. Und macht seine Stiefel dann. Also ist es bei mir immer angekommen. Aber das sage ich mit großer Sympathie. Mhm, mit großer Sympathie. Wenn es Leute gibt, die sagen, das ist ein richtiges Blues-Rock-Album, das L.A. Woman, dann kann man das so sehen. Das ist für mich ein sehr typisches Doors-Album, wo sie ganz zum Schluss nochmal, die haben ja damals nicht gewusst, dass es der Schluss ist, ne? Aber die Kurve mit einem Rise on the Storm ist ein Jahrhundertsong, finde ich, geschafft haben, wo am Anfang der Produzent entsetzt war und gesagt, das ist Barmusik, was du da machst.
Ich weiß, ja.
Insofern ein spannender Abschluss einer aufregenden Karriere. Und wie gesagt, was den Blues-Geschmack angeht, bin ich immer, es ist sehr weiß getränkter Rock-Blues, würde ich so sagen. Ne?
Ja.
Aber das war nur ein Zwischenschritt, kurze Zwischenbemerkung.
Wunderbar. Ich denke, wir haben einige schöne Sachen gehört, auch in den Interpretationen, in den Coverversionen. Ja, Raoul, schöne Sendung, wie ich fand. Hoffentlich auch die Millionen unserer Zuhörer, die das genauso sehen. Wir kommen zum Schluss und ich meine, du hättest auch noch irgendwas im Angebot.
Ja, ganz, ganz richtig. Also mir hat das auch super Spaß gemacht. Eine ganz, ganz hervorragend tolle Sendung, wo ich auch wieder was dazu sagen konnte. Und ich habe noch eine, was glaubst du, was ist das?
Also...
Die Auffälligkeit der Woche ist das.
Wollte ich gerade sagen. Hol mich der Teufel, wenn ich das nicht erkannt hätte, oder?
Es ist aber, kann Vor- und Nachteile haben, wenn man sich direkt gegenüber sitzt am Mikrofon. Ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche. Ich möchte ja immer darauf hinweisen, auf das, was zum Beispiel andere Kollegen in ihren Podcasts machen. Und ich habe vor kurzem einen Podcast entdeckt, oder den gibt es erst seit kurzem offiziell, vom großen, mächtigen NDR. Von Ocke Bunningson heißt er, Redakteur, der unter anderem mit dem Peter Urban, der Moderator vom ESC, ehemaliger Moderator, der macht einen Podcast, der heißt Urbans Pop, in dem er über die großen Künstler dieser Welt teilweise ganz unterhaltsam spricht, so ähnlich wie wir das mit David Bowie ja gemacht haben. Mhm. Und der, dieser Ocke Bunningson ist großer Beatles-Fan und der hat jetzt einen Podcast veröffentlicht, der heißt Becoming the Beatles. Mhm. Aus 6 Teilen besteht er und beschäftigt sich mit der Hamburger Zeit der Beatles. Mhm. NDR, klar. Und der ist sensationell. Mhm. Ich finde ihn ganz toll. Ich habe viel über die Hamburger Zeit gelernt, dass sie beim ersten Mal in Hamburg nur 4 Monate zum Beispiel waren. Im berühmten Kaiserkeller habe ich vorher nicht gewusst. Er macht das mit sehr persönlichem Bezug und interviewt sogar die Halbschwester von John Lennon und trifft zufällig Pete Best auf der Straße und nimmt das alles auf. Hat mir super, super gut gefallen und der ist meiner Ansicht nach neben den im deutschsprachigen Raum ja sehr rar gesäten guten Beatles-Podcasts. Der einzige, der mir einfällt, ist der von Malte Asmus mit I Want to Tell You About the Beatles, der aber leider nicht mehr sendet. Mhm. Ist der ganz hervorragend. Also für jeden Beatles-Fan ein absolutes Muss und kann man sich jetzt über die Weihnachtsfeiertage nett anhören. Das ist meine Auffälligkeit der Woche. Oh, danke.
Hört sich verdammt gut an, Raoul. Aber ich bin auch da kein ausgemachter Fan.
Ja, okay. Deswegen bin ich ja danach immer zu dir schon zu Abstand gegangen. Das hast du gemerkt, ja, emotional ja, auch. Ja. Warum ich mich 3 Monate nicht gemeldet habe, das lag daran.
Ja, ich finde auch, dass dein Glühwein nicht besonders ist. Raoul, vielen Dank für diese...
Das Fest der Liebe kann beginnen.
Für diese tolle Show, die ich hier mit dir haben durfte. Und ich wünsche dir und unseren zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen ein gutes Fest und mögt ihr gut über die Feiertage kommen.
Und ins neue Jahr gut rutschen und uns nächstes Jahr auch treu bleiben.
Wunderbar.
Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.